Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr gekommen seid heute zu dieser Bibel- und Gebetsstunde. Wir wollen auch heute weitergehen in dieser Reihe Verändert in seiner Nähe, Lektion aus dem Leben der Jünger Jesu. Wir kennen das vielleicht, dass es Menschen gibt, bei denen fühlen wir uns nicht ganz wohl. Dass es Menschen gibt, da haben wir so eine Art mulmiges Gefühl. Und ich habe mich gefragt, welche Person müsste hier reinkommen durch diese Tür in den Saal, sodass du ganz persönlich ein Gefühl des Unwohlseins in dir empfinden würdest. Dass du diese Person vielleicht lieber meiden würdest. Was müsste im Leben einer Person passieren, dass du mit dieser Person lieber nichts zu tun haben willst? Und du vielleicht dir eine andere Bank suchst, wenn diese Person hier in den Gottesdienst kommt und sich neben dich setzt. Vielleicht ist es eine Art Verbrecher, jemand, der schlimme, abscheuliche Dinge getan hat. Vielleicht ein Mensch, der nach außen hin genau das Gegenteil von dem vertritt, was du als gut empfindest. Vielleicht auch in unserer heutigen Lage ein Politiker, dass du dich dann schnell wegsetzt, oder ein Drogenabhängiger. Vielleicht eine Prostituierte oder ein Mörder. Letzte Woche am Mittwoch, da ging ich noch nach einer Besprechung zur Bank an den Automaten und dann lag da einer und hat geschlafen. Ich habe schon gerochen, der hat schon viel Alkohol getrunken und der hat mich auch gar nicht bemerkt und seine Beine, die gingen so vor den Automat und dann musste ich da irgendwie dazwischen stehen. Ich habe sogar ein Bild von uns gemacht. Das wäre eine Person, wo ich mich vielleicht unwohl fühlen würde, wenn der auf einmal in diese Verfassung reinkommen würde und sich neben mich setzen würde. Ich bin sicher, wir kennen irgendwie dieses Gefühl und es ist ein verwandtes Gefühl, das wir irgendwie immer wieder erleben können. Etwas, das in uns ist, was wir vielleicht beschreiben würden wie mit einem Gefühl, das in uns abstößt. Eine Person, die wir gerne meiden würden. Und im Kern ist das ein inneres Gefühl von Verachtung. Und dieses Problem, das gab es schon in jeder Zeit, in jeder Gesellschaft, in jeder Generation. Menschen wurden aus verschiedenen Gründen verachtet und gemieden, weil sie anders sind, weil sie nicht reinpassen. Vielleicht, weil sie zu viele Sünden in ihrem Leben haben, weil sie vielleicht auch nicht die Spielregeln unserer Gesellschaft kennen und des Lebens und das nicht ausleben. Und genau dieses gleiche Problem, das gab es auch zu der Zeit von Jesus. Das war damals nicht anders wie bei uns heute. Und das Besondere ist, dass Jesus eine Person zu seinem Jünger gemacht hat. Ganz besonders eine Person, die sehr verachtet war. Und obwohl sie so verachtet war, diese Person zu einem brauchbaren Werkzeug für Jesus geworden ist. Es ist Matthäus. Matthäus, ich habe ihn genannt, der Verachtete. Er war ein Zöllner, ein verachteter Zöllner. Und heute wollen wir uns mit dieser Berufung von Matthäus auseinandersetzen. Wir wandern weiter in unserer Liste, sind jetzt bei ihm angelangt und wollen uns anschauen, was das eigentlich bedeutet hat, dass Jesus Matthäus zu einem seiner Jünger gemacht hat und ihn zu sich mit aufgenommen hat in diese Gruppe und ihm neues Leben gegeben hat und dieses Leben sich in der Beziehung zu Jesus mehr und mehr entfaltet hat. Auch jetzt wollen wir erstmal uns anschauen, wer war eigentlich Matthäus? Was wissen wir über ihn? Matthäus ist ein hebräischer Name und bedeutet so viel wie ein Geschenk Gottes oder eine Gabe Gottes. Das ist der Name, mit dem Matthäus sich selbst zweimal nennt in dem Evangelium, das er geschrieben hat. Und zwar in der Auflistung, als Jesus die Jünger auserwählt hat, dort nennt er sich selbst Matthäus und auch bei seiner Berufung nennt er sich so. Aber Lukas und Markus, sie nennen ihn anders in ihrem Evangelium. Sie geben ihm einen anderen Namen, den Namen Levi. Und das war vermutlich auch der Name, unter dem Matthäus vor seiner Bekehrung und vor seiner Berufung bekannt war. Vermutlich hat sich der Name Matthäus dann mehr und mehr gefestigt, weil es wirklich so war, ein Geschenk Gottes, dieser Mann, wie wir noch sehen werden auch. Als weiteres wissen wir über ihn, dass er der Sohn des Alpheus ist, Alpheus ist wahrscheinlich ziemlich unbekannt gewesen. Es gibt noch einen anderen Alpheus, über den können wir vielleicht noch ein Stück weit mehr sagen. Aber dieser Alpheus war wahrscheinlich nicht sehr bekannt. Es war allerdings ein bekannter Name, der dann immer wieder auftaucht. Wir wissen, dass er höchstwahrscheinlich aus Kapernaum kam. Das sagt die Bibel, dass Jesus ihn dort eben kennenlernt oder ihn dort beruft. Deswegen können wir davon ausgehen, dass Matthäus höchstwahrscheinlich auch in dieser Region gelebt hat. Also auch wieder in der gleichen Region wie die anderen Jünger, die Jesus bis hierher berufen hatte. Die kommen alle bisher aus der gleichen Gegend. Und was wir auch auf jeden Fall noch festhalten müssen, ist die Schriftkenntnis des Alten Testaments bei Matthäus. Es gibt nämlich kein anderes Buch im Neuen Testament, das so viele Zitate und Gedanken des Alten Testaments mit einpflegt. Matthäus hat das Evangelium geschrieben, das auch seinen Namen trägt. Und in diesem Evangelium gibt es 65 wörtliche Zitate aus dem Alten Testament. Das sind dreimal so viele wie in den anderen Evangelien. Es gibt über 100 Bezüge und indirekte Anspielungen auf das Alte Testament. Und er verwendet 12-mal diesen Ausspruch, damit erfüllt würde, wie geschrieben steht. Wir können also, wenn wir über Matthäus nachdenken, wissen, obwohl er ein Zöllner war und damit auch ein verachteter Mann in der Gesellschaft der Israeliten und der Juden, war er durchaus einer, der sehr bewandert war mit den Schriften und sich sehr gut in ihnen auskannte, damit umzugehen, sie zu interpretieren, sie wiederzugeben und anzuwenden, um daraus Jesus zu zeigen und ihn zu predigen. Das sind also so in Kürze die Dinge, die wir über Matthäus wissen und sagen können. Und jetzt wollen wir gleich in den Text eintauchen und uns anschauen, was Gott uns über diesen Matthäus offenbart. Denn all diese Randinformationen sind zwar spannend und wir könnten darin auch viel vertiefen, aber wichtiger ist doch, wie war er? Wir haben die Menschen ihn gesehen. Warum hat Jesus ihn berufen und was hat Jesus in ihm und durch ihn wirken wollen? Und wir möchten uns diesen Text anschauen, wie Gott ihn uns zeigt, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Lukas Kapitel 5, Abvers 27 möchten wir gemeinsam lesen. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und da waren eine große Menge Zöllner und anderer, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Soweit der Text, der heute im Fokus steht, den wir uns anschauen wollen. Und zuerst möchten wir uns ein Bild davon machen, dass Matthäus eine Person war, die verachtet wurde. Das ist das erste Merkmal, dass wir über sein Leben sprechen können. Er war verachtet. Während die anderen Jünger eigentlich absolut klarer Durchschnitt waren, völlig normale Menschen, sticht Matthäus etwas besonders heraus, aber nicht, weil er besonders gut war, nicht um zu glänzen, sondern um ein Gefühl zu vermitteln, das wir heute noch kennen, weil es Menschen gibt, von denen wir glauben würden, die können sich nicht einfach bekehren. Weil es Menschen gibt, wenn wir von deren Bekehrung hören würden, wir sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Das passt nicht in meinen Kopf hinein, dass diese Person eine wahre Veränderung erleben könnte. So ähnlich wie es bei Paulus war, als ich herumgesprochen hatte, dass er zum Glauben kam und die Christen gesagt haben, nö. Kann nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das in dem passiert ist. Der spielt es doch nur vor. Und so ähnlich würden wir auch Matthäus beschreiben. Eine Person, die sich nicht einfach bekehren kann, weil sie so tief in der Sünde steckt und so schlimm ist. Ich möchte kurz erklären, was es mit den Zöllnern so auf sich hatte. Als das Römische Reich sich immer mehr ausgebreitet hat, haben sie dieses Imperium gefestigt durch viele Provinzen und viele Projekte, die sie bauen wollten. Dieses Römische Reich hat dann viel Geld gebraucht viel Geld für ihre Streitkräfte, viel Geld für den Ausbau von ihrem Handel und von den Straßen und auch viele staatliche Projekte, die sie gebaut haben. Und so haben sie angefangen, in den Gebieten, die sie erobert hatten, letztendlich Steuern und Zölle einzuführen. Und das haben sie auch in Israel getan, aber sie haben ein kluges System aufgebaut, wie sie das machen wollten. Sie haben festgelegt, aus Rom ausgehend, wie viel aus der jeweiligen Provinz an Steuergeldern kommen sollte. Und Rom hatte aber kein Interesse daran, sich selber darum zu kümmern. Also haben sie etwas erweckt in den Menschen, die selbst dort gelebt haben. Sie wollten nur Geld, sie wollten nicht die Arbeit. Also haben sie dieses Recht zur Steuererhebung verkauft in einer Art Auktion. Man konnte also dafür bieten. Und dieses Steuerrecht haben dann sehr reiche Menschen gekauft. Das waren dann die Oberchefs und haben dann Leute eingestellt, die eben als Steuereintreiber mitarbeiten würden. Also reiche Leute aus Israel haben viel Geld geboten, um dieses Recht für sich zu erwerben. Und dann konnten sie diese Aufgabe auf sich nehmen, mit der Zusicherung aus Rom Geld von diesem Volk einzutreiben. Und alles, was man über diese Summe, die aufgeschrieben wurde oder vorgeschrieben wurde, über diese Summe verdienen konnte oder abknüpfen konnte, das durfte man letztendlich dann behalten. Daraus entstanden sogenannte Netzwerke von Zöllnerschaften, nenne ich sie mal. Es gab dann diese Oberzöllner, das waren die Chefs, die haben ihr Unternehmen, ihr Netzwerk aufgebaut, haben Steuereintreiber eingestellt und diese wiederum saßen dann in ihren Zollhütten und haben das Geld von den Menschen abgenommen. Und wir kennen auch aus der Bibel einen sogenannten Oberzöllner, das war der Zachäus. Zachäus war einer der obersten Zöllner, so einer, der sich wahrscheinlich so ein Recht erkauft hatte und Leute eingestellt hat. Matthäus war ein gewöhnlicher Steuereintreiber, also ein Angestellter. Und die Zöllner, sie durften letztendlich in ihrem Alltag, wenn sie bei der Arbeit waren, es gab dann einmal grundsätzliche Steuern, die sie von jedem einbeziehen konnten, den Menschen wegnehmen konnten. Aber es gab auch andere Möglichkeiten durch Handel, Transport, durch die Gebühren am Markt, durch die Gebühren am Hafen und so weiter, diese Steuern einzutreiben. Und so gab es ihren Mindesteinsatz, den sie machen mussten, einnehmen mussten, aber sie nahmen viel höhere Summen ein als mindestens, um ihre eigenen Taschen weit zu füllen. Und diese Zolleintreiber, sie wurden dann losgeschickt durch das ganze Land, um die Menschen aufzuhalten und haben den Gewinn dann in ihre eigene Tasche gesteckt. Dadurch können wir uns vorstellen, entstand eine unglaublich große Korruption und die Zöllner wurden vom eigenen Volk Gottes viel mehr als Volksverräter angesehen, nicht als Brüder, nicht als Freunde, weil sie für die Römer arbeiteten und weil sie ihnen halfen, dieses korrupte System aufrechtzuerhalten. Und immer wieder davon lesen, dann werden diese Zöllner als furchtbare Erpresser beschrieben, als Verräter, als Verbrecher und in den Augen der Juden letztendlich Abschaum. Und deshalb wurden die Zöllner letztendlich von dieser jüdischen Gesellschaft gehasst und gemieden. Und irgendwie kann ich das schon nachvollziehen. Wir kennen das vielleicht nur abgeschwächt, aber wenn jemand kommt und sagt, er arbeitet beim Finanzamt, so, oh, du arbeitest beim Finanzamt, okay, dann ist schon auf einmal schon so ein Gefühl, weil man vielleicht nicht so gut auf die zu sprechen ist. Und die müssen sich an Regeln halten in unserem Land. Aber damals war es nicht so. Sie konnten tun und lassen, was sie wollten und waren mitunter die reichsten Menschen, weil sie das mit ihrem eigenen Maß machten. Und deshalb war es für die Menschen in höchstem Maße unmoralisch. Sie haben sich an ihren eigenen Landsleuten bereichert und das nach ihrem eigenen Willen. Und deshalb müsste sich ein Zöllner auch immer entscheiden. Er musste sich entscheiden, ob er ein Teil der Gesellschaft bleibt und in Einheit mit seinen Leuten lebt oder ob er wirklich ein Zöllner werden will und sich damit zwar für ein reiches, aber ein sehr einsames Leben ausgeschlossen von der Gesellschaft entscheiden musste. Einem Zöllner war es nämlich nicht mehr erlaubt, als sichtbarer Teil der Glaubensgemeinschaft zu leben. Selbst wenn er ein Jude war, ein Zöllner durfte nicht einfach in die Synagoge gehen. Vielleicht denken wir an dieses Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, die beide zum Beten hinaufgehen. Und dann heißt es über den Zöllner in Lukas 18, 13, der Zöllner aber Von fern stehend wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben. Nicht nur wegen der Ehrfurcht, sondern auch, weil er es nicht durfte. Er wurde nicht zugelassen, zum Beten hinaufzugehen, wo all die anderen ihre Glaubensgemeinschaft auslebten. Er durfte nicht einfach in die Synagoge und in Richtung Tempel, schon mal gar nicht. Die Zöllner, sie wurden derart gehasst, dass sie aus jeglicher Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen und ausgestoßen waren. Und wenn wir diese Zusammenhänge sehen, die wir gleich sehen werden, die wir in den Evangelien auf die Zöllner hin finden, dann wird uns erst bewusst, wie groß dieser Hass gegen sie war. Zum einen können wir das sehen in Lukas Kapitel 5, Vers 30 bis 31. In unserer Stelle, da ärgern sich die Pharisäer darüber, dass Jesus mit diesen Zöllnern zusammen ist und mit ihnen isst und mit ihnen trinkt und Gemeinschaft mit ihnen hat. Und wir merken dabei, dass die Zöllner mit den schlimmsten Sündern in Verbindung gebracht werden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? Die Zöllner galten als die größten Sünder. Und keiner hatte ein Verständnis dafür, dass ein gelehrter, frommer Mann, wie Jesus es war, mit ihnen Gemeinschaft hat. Sowas gehört sich nicht. Als Jesus in Matthäus 18 darüber spricht, wie der Mensch, der unbußfertig ist, zurechtgewiesen werden soll, und wenn er dann auch nicht hört und auf die Gemeinde nicht hört, man es der Gemeinde gesagt hat, dann kommt diese letzte Konsequenz, dann sei er dir wie ein Heide und ein Zöllner. Zöllner hier als Inbegriff von Sünde und Unglauben. Matthäus 21, Vers 31. Und Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen werden in das Reich Gottes. Hier werden Zöllner und Huren auf eine gleiche Ebene gesetzt. Warum? Weil Zöllner genauso angesehen wurden. Kein Stück besser als innerhalb der Prostitution. Das war der wahre Abschaum, der es nicht wert ist, gerettet zu werden. Es ging sogar weiter: Wenn ein Zöllner vor Gericht als Zeuge eine Aussage machen sollte, dann wurde er einfach nicht zugelassen. Zöllner dürfen keine Zeugenaussagen machen, auch wenn er dabei war, weil es von vornherein unzuverlässig ist und nicht der Wahrheit entsprechen kann. Zöllner hatten eigentlich vielmehr den Ruf, oder ihnen wurde das nachgesagt, sie sind nichts anderes als Räuber und Diebe, weil sie ihr eigenes Volk zum eigenen Vorteil berauben. Einige Jahre später, sogar ein Stück weit später, nachdem das Neue Testament entstanden ist, entstand auch der Talmud. Und er behandelt auch diese Frage nach den Zöllnern und den Umgang damit. Und der Talmud, er besteht eigentlich aus zwei Teilen. Es gibt einmal die Mishnah, die 200 nach Christus entstanden ist. Und hier hat man angefangen, die Gesetze Gottes zu gliedern und zu systematisieren. Und dann kam noch ein anderes Schriftstück dazu, 400 nach Christus. Und dort finden wir eben eine Art Diskussionsfragen und Kommentare zu diesen geordneten Geboten. Und dieser Talmud ist letztendlich entstanden, weil der Tempel 70 nach Christus zerstört wurde. Man sich dann gefragt hat: Ja, aber wie sollen wir jetzt den Glauben ausleben als Juden? Und dann fing man an, eben diese Schriftstücke zu verfassen, damit man auch Anweisungen geben kann, wie kann man den jüdischen Glauben ohne Tempel ausleben. Und auch wenn dieses Buch letztendlich später entstand als die Grundzüge des Neuen Testaments, dann hilft es uns trotzdem zu verstehen, wie damals die Menschen über zum Beispiel Zöllner gedacht hatten. Und in diesem Talmud heißt es dann, dass Zöllner nichts anderes sind als professionelle Erpresser und es daher einem jüdischen Gläubigen erlaubt ist, einen Zöllner zu belügen und zu betrügen, weil er nichts anderes verdient hat. Das heißt, diese Sünde des eigenen Betrugs gegenüber einem Zöllner wurde freigestellt oder ja legalisiert, sage ich mal. Sie wurden von der gläubigen Elite ihres eigenen Volkes dazu ermutigt, einen Zöllner zu belügen und zu betrügen, weil er nichts anderes verdient hat. Also spielt man sein Spiel einfach mit. So haben die Menschen damals über Zöllner gedacht. Und so war auch der Umgang mit diesen Zöllnern. Jetzt müssen wir uns vorstellen, All das, was ich hier erwähnt habe, das trifft auf Matthäus zu. So war er. Wir können mit ziemlich großer Sicherheit ausgehen, dass Matthäus noch viel mehr gehasst wurde als Zachäus, weil er hatte wirklich mit den Menschen zu tun. Er war dieser Steuereintreiber, der unterwegs war, den die Menschen gekannt hatten. Ihn haben sie aufs Blut gehasst und verachtet. All das, was wir jetzt gesehen haben, trifft auf ihn zu. Er beutete diese Menschen aus und er baute sich ein reiches, reiches Leben auf. Als Folge dieses Lebens musste er in Kauf nehmen, dass er verachtet wurde. Dass er nicht mehr den Glauben, in dem er erzogen worden war, ausleben durfte. Und all das sollte zum Ausdruck bringen, Matthäus, du kannst nicht gerettet werden. Du bist der Abschaum unserer Gesellschaft und hast dich bereits für dein eigenes Verderben entschieden und das hast du jetzt davon. Und dennoch sehen wir eine zweite Wahrheit in seinem Leben. Er war nicht nur verachtet, sondern auf eine gewisse Weise war er geliebt. Und deshalb möchten wir einen genaueren Blick auf Jesu Umgang mit dem Zöllner Matthäus werfen, der jetzt selber in Kapernaum unterwegs ist und Matthäus in seiner Zollhütte sitzen sieht. Und eigentlich müsste im Text stehen, und Jesus sah Matthäus in seiner Zollhütte sitzen und drehte sich um und rennte in die entgegengesetzte Richtung, weil man auf gar keinen Fall mit einem Zöllner gesehen werden will. Das wäre der richtige Text, der zu erwarten wäre in unserer Bibel, aber so ist Jesus nicht. Jesus ist nicht so, wie all die anderen Menschen in dieser Zeit waren. Und hier ist so dieser größte Unterschied bereits zu erkennen. Während alle anderen Menschen diesen Zöllnern aus dem Weg gehen würden und sie höchstens noch beschimpfen, belügen oder ihnen Böses wünschen, Jesus ist nicht so. Jesus geht auf Matthäus zu. Es ist nicht nur so, dass Jesus zugelassen hat, dass Matthäus auf Jesus zugeht und ihn sucht von sich aus, so wie es Zachäus irgendwie getan hatte. Nein, Jesus selbst entscheidet sich bewusst dafür, diesen Weg auf sich zu nehmen, zu Matthäus zu gehen, an seine Zollhütte und ihn zu rufen. Das war Jesus seine bewusste Entscheidung, das zu tun. Er sieht Matthäus in seiner Zollhütte sitzen, vermutlich wie er gerade sein Geld zählt, was er den Leuten alles abgeknüpft hat und über die Menschen lacht, denen er es weggenommen hat. Aber Jesus geht auf ihn zu und spricht ihn an und fordert ihn auf, sein Leben hinter sich zu lassen und Jesus zu folgen. Und was tut er? Er lässt alles stehen und liegen. Das heißt so gut in diesem Text, und er las alles liegen. Alles ließ er dort und ging Jesus nach. Matthäus zeigt durch diese augenblickliche Antwort der Aufforderung Jesu, dass er es ernst meint, lässt sein Leben hinter sich und geht Jesus nach. Und wir müssen uns vorstellen, was das für Matthäus eigentlich bedeutet. In diesem Moment, als er das tut und all seinen Besitz in dieser Zollhütte lässt, verliert er seinen Reichtum. Er verliert seine ganze Sicherheit, alles, was er hat. Er verliert all die Jahre des Aufbaus von seinem eigenen Reichtum und Besitz. Auch wenn Zöllner verhasst waren, die Stelle als Zöllner war sehr beliebt. Von Menschen, die es mit dem Glauben sowieso nicht so genau genommen haben. Die Stelle war sicher gleich wieder neu besetzt. Matthäus hätte nie wieder zurückkommen können. Er war also einer der reichsten Menschen. Und die Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist, warum lässt er all das hinter sich? Was veranlasst einen Mann wie Matthäus, alles, was er sich aufgebaut hat, hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen? Was veranlasst ihn dazu, ein Urteil über all diese Dinge zu sprechen und zu sagen, all das ist nichtig, all das bedeutet mir jetzt nichts mehr? Es dort zu lassen und Jesus nachzufolgen, denn mit diesem Schritt verbaut sich Matthäus auch immer den Weg zurück. Wenn ein Zöllner ausgestiegen war, konnte er nie wieder zurückkehren. Wir können also sagen, diese Begegnung mit Jesus bewirkt in Matthäus so einige Dinge. Und er tut etwas, was auch die anderen getan haben. Er tut das Gleiche wie Andreas, tut auch das Gleiche wie Philippus. Sie alle suchten nämlich Menschen, die ihnen etwas bedeutet haben und erzählten ihnen von Jesus. Und auch das macht Matthäus. Er veranstaltet ein großes Fest und lädt alle Leute ein, die er kennt. Dann kommen dort alle seine Zöllnerkollegen und all der andere Abschaum der Stadt. Und das hat Matthäus nicht gemacht, um irgendwie zu provozieren. Das waren einfach die einzigen Leute, die er kannte. Und all die hat er eingeladen, seine Freunde, die genauso lebten wie er. Er kannte nur seinesgleichen. Und er wusste, wenn ihm so viel Gutes widerfahren kann durch Jesus und Jesus auf ihn zukommt und Gemeinschaft mit ihm haben will, würde Jesus auch mit seinen Freunden, die in den gleichen Sünden lebten, Gemeinschaft haben wollen und sie willkommen heißen. Und er wollte, dass auch sie Jesus kennenlernen und sehen, wer Jesus ist und sehen, dass er ein Mann ist, der gerecht ist, ohne Sünde und Sünder in seiner Gegenwart willkommen heißt und ihnen hilft. Und jetzt kommt Jesus also gerne zu diesem Fest und ist dort mit all diesen Menschen zusammen und hat Gemeinschaft mit ihnen. Er isst dort mit ihnen und er trinkt und es gibt gute Dinge. Ein reicher Mann wie Matthäus veranstaltet dieses Fest. Dort gibt's nur Essen und Trinken vom Feinsten. Und wir müssen uns vorstellen, das sind nicht irgendwie Menschen, die früher mal was Schlimmes getan haben und dann haben sie ihr Leben in Ordnung gebracht und leben jetzt ein gutes Leben und dann kommen die irgendwie zusammen, also die irgendwie einen schwarzen Fleck in ihrem Leben haben, sondern das waren Menschen, die aktuell so lebten. Das waren Menschen, die in ihrer Zeit genauso lebten. Den Tag über all die Menschen betrogen haben und ihnen das Geld weggenommen haben und am Abend sitzen sie mit Jesus zusammen in dem Haus von Matthäus und haben eine gute Zeit. Das waren alles Menschen, die verhasst waren von den Juden. Und jetzt sitzt Jesus einfach so mit diesen Menschen da, die nicht mal sichtbar Buße getan haben und tut so, als ob er gar kein Problem damit hätte, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und die Pharisäer, sie sehen das und sie ärgern sich und sie murren, sagt der Text. Und das bringen sie zum Ausdruck und wisst ihr, ich verstehe sie. Ich verstehe die Pharisäer und würde wahrscheinlich genauso handeln wie sie. Würde mir die gleiche Frage stellen und mich fragen, Jesus, warum tust du das? Aus welchem Grund liegst du jetzt mit diesen Menschen am Tisch und tust auf beste Freunde? Wenn wir dort sitzen würden, würden wir uns wahrscheinlich sehr unwohl fühlen an diesem Tisch. Nicht wegen Jesus, sondern wegen all den anderen Menschen, die dort dabei sind. Rechts und links nur Abschaum, nur Widerwärtigkeiten, nur Verachtung und Hass. Menschen, die wir sicher nicht in unserer Nähe haben wollen, geschweige denn in unserem Haus. Aber Jesus ist anders. Ich musste bei der Vorbereitung auf diese Bibelstunde immer wieder an einen Bruder denken, von dem ich immer sehr gerne gehört und gelesen habe, der in Deutschland gewirkt hat, Wolfgang Dück. Ich habe seine Predigten sehr gemocht, auch wenn es gar nicht so viele Aufzeichnungen darüber gibt. Aber dieser Wolfgang Dück, er war ein ganz besonderer Bruder. Er wurde von den einen geliebt und von den anderen gehasst für seine Verkündigung, weil er über Grenzen ging. Weil er über Grenzen ging, wo andere lange nicht rübergehen würden. Und in der Biografie von Wolfgang Bühne erzählt er, als er jünger war, dass er diesen Wolfgang Dück kennengelernt hatte und dieser Wolfgang Dück ihn eines Tages mitgenommen hatte, um zu evangelisieren und ihm zeigte, wie man richtig evangelisiert. Und er nahm sie also mit in eine Art Kneipe. Und dort legte der Wolfgang Dück eine Musik ein, ein Schlager. Und danach predigte er über diesen Schlagertext, um eine Brücke dazu zu bekommen. Und nach dieser kurzen Predigt und diese ganze Anspannung eben da war, schickte er diese jungen Burschen an die einzelnen Tische und so langsam merkten diese Jungen, das ist nicht irgendeine Kneipe, sondern sie sind in einem Bordell gelandet. Und so mussten sie an diese Tische gehen, wo leicht bekleidete Frauen saßen mit einigen Männern, um dort über ihren Glauben zu reden und den Glauben zu bezeugen. Und wir können uns vielleicht vorstellen, wie sich diese jungen Männer gefühlt haben. Nicht wirklich wohl. nicht wirklich gut. Und dort versuchten sie irgendwie mit Mühe und Not den Glauben an Jesus zu bezeugen und über Jesus zu reden. Und er beschreibt es vielmehr als eine Niederlage und kein guter Abend. Aber irgendwann verließen sie diesen Ort, und nachdem sie dann dort einige Gespräche hatten, die sich vielleicht auch ganz positiv entwickelt haben, berichtet Bühne, dass er oft an diese Situation denken muss, wenn er an die Zöllner in der Bibel denkt. Und ihm bewusst wurde, dass Jesus genau das gemacht hat. Zu den Leuten gegangen ist und mit diesen Menschen über das wahre Leben gesprochen hat. Menschen, zu denen wir nie gehen würden. Menschen, die wir meiden wollen. Aber er ging zu den Verlorensten. Zu denen, die sich weit, weit verirrt haben. Menschen, denen wir nur noch Verachtung entgegenbringen würden. Für das, was sie tun oder getan haben. Für das, was sie sind. Diese Menschen sind Jesus wichtig. Und Jesus will auch zu ihnen gehen und Gemeinschaft mit ihnen haben. Und wisst ihr, wir können leider schnell in diese Gefahr laufen, ähnlich wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass wir uns für was Besseres halten. Wir sagen, Jesus, warum gehst du zu diesen schlechten Menschen, zu diesen sündigen Menschen? Warum bleibst du nicht bei uns? Uns musstest du nicht ganz so viel vergeben. Wir sind ein bisschen besser. Aber wisst ihr, beim genaueren Blick sind wir nicht besser. Sind wir nicht besser als Zöllner? Kein Stück. Das, was Matthäus nach außen hin gelebt hat, können wir manchmal in unser Herz hineinblicken und sehen das innen. Sehen das innen, was andere nach außen hin sind. Matthäus, er erlebte diese Verachtung durch andere Menschen, aber er erlebte keine Verachtung durch Jesus Christus. Denn durch Jesus erfuhr er etwas, was ihm unbekannt war: Annahme und Liebe. Jesus ist so anders, als wir es sind. Seine Liebe muss man sich nicht verdienen. Man muss bei ihm nicht bestimmte Werke aufzeigen, um Liebe von Jesus erfahren zu können oder Gemeinschaft mit ihm haben zu können. Es ist vielmehr so, dass wir bei ihm angenommen sind, egal wie wir sind. Ist es nicht so oft anders in unserem eigenen Leben, dass wir uns schwer tun, damit bedingungslos zu lieben? Es fällt uns viel leichter zu lieben, wenn wir auch geliebt werden, nicht wahr? Bei uns muss man sich die Liebe oft verdienen. Und dann beruht sie auf Gegenseitigkeit. Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch. Wenn du mich nicht liebst, dann liebe ich dich auch nicht. Ich musste das früher bei meinen Kindern immer wieder mit beobachten, wie schnell sie bestimmte Dinge aufgelöst haben, wenn es Streit gab früher. Zuerst hieß es, wenn du das machst, bist du nicht mehr mein Freund. Und irgendwann ging es noch weiter, wenn du das machst, dann lade ich dich nicht zu meiner Hochzeit ein. Jetzt sagen sie das nicht mehr. Aber wisst ihr, oft sprechen wir das nicht aus, aber das ist so in uns. Wenn wir enttäuscht werden, dann fällt es uns wirklich schwer zu lieben. Wenn gegen uns gesündigt wird, wenn jemand etwas gegen uns hat, dann sind wir nicht mehr so freigebig mit unserer Liebe. Uns fällt es schwer zu lieben, wenn unser Gegenüber nichts dafür tut und uns ständig verärgert und enttäuscht. Aber Jesus ist nicht so. Bei Jesus ist es nicht so. Er zieht seine Liebe nicht zurück und wartet, bis wir es uns wieder verdient haben. Sondern er sucht hier diese Gemeinschaft mit den Sündern und Zöllnern und ist gerne bei diesem Fest, das Matthäus veranstaltet, dabei. Nicht, weil er das nicht für schlimm hält, was sie tun, sondern weil er sich zu den Sündern und Zöllnern stellt, in ihren Lebenssumpf hinein. Und dort begegnet er ihnen in seiner Liebe und Annahme. Ist das nicht etwas Wundervolles? Dass wir so gar nicht wirklich begreifen können. Alle anderen Menschen haben Matthäus aufgegeben. Er war schon verloren in ihren Augen. Sie haben jegliche Hoffnung für ihn aufgegeben. Und keiner wäre bereit, ihm nochmal eine Chance zu geben. Er war abgestempelt. Aber Jesus hat ihn nicht abgestempelt. Für Jesus ist es nie zu spät. Jesus hat nie die Hoffnung aufgegeben. Und er begegnet diesem Matthäus genau dort, wo er sein sündiges Leben führt, an seiner Zollhütte. Und obwohl Matthäus ein Leben lebt, das keine Liebe ausstrahlt und keine Liebe übermittelt, sein Leben war nicht liebenswert, aber Jesus begegnet ihm und seinen Freunden in seiner Liebe und in Gemeinschaft. Und auch wir, ihr Lieben, wir können uns die Liebe Gottes nicht verdienen. Wir können von uns aus nicht bewirken, dass wir ein Recht haben, dass Gott uns beginnt zu lieben. Nein, er tut es aus sich heraus. So wie Jesus aus sich heraus zu dieser Zollhütte ging, begegnet er auch uns aus sich heraus, weil er es will. Manchmal neigen wir dazu, uns anders zu sehen, als wir sind. Aber wir sind nicht besser als Zöllner und Sünder. In unserem Herzen ist das gleiche Potenzial. Es wirkt sich vielleicht anders aus, aber in unserem Herzen sind wir die gleichen Menschen. Ich muss immer wieder an diese Stelle aus Hesekiel 16 denken und darüber staunen, wie Gott dort beschreibt, wie er sein Volk sieht. Hilflos, im Schmutz liegend, im eigenen Blut. Ich möchte ein paar Verse vorlesen. Hesekiel 16, ab Vers 4. Könnt gerne auch mit aufschlagen. Hesekiel 16, ab Vers 4. Und was deine Geburt betrifft, an dem Tag, als du geboren wurdest, wurde dein Nabel nicht abgeschnitten. Du wurdest nicht in Wasser gebadet, zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Kein Auge blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge zu tun, um sich deiner zu erbarmen, und du wurdest auf das freie Feld geworfen. Vor Abscheu an deinem Leben, an dem Tag, als du geboren wurdest. So sieht Gott sein Volk. Wie ein frisch geborenes, um das sich niemand gekümmert hat, das weggeworfen wurde. Auf das Feld, erbärmlich, schwach, im eigenen Schmutz und Dreck und Blut liegen. Versuch dir dieses Bild vorzustellen. Ein kleines Baby, das wir gerne in den Armen halten, wenn es auf die Welt kommt, das wir bestaunen. Ein kleines Wunder. Allein und trostlos auf dem Feld weggeworfen. Vers 8 heißt es weiter. Und als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfellen an. Ich legte dir weiße Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um den Hals. So ist Gott zu uns. Und so sind wir vor ihm. Er hat uns gesehen in unserer Blöße, in unserer Sünde, in unserer Schmach. Und er kam zu uns, weil die Zeit für uns gekommen ist, an der er unsere Liebe über uns ausgegossen hat. Als die Zeit seiner Liebe für uns gekommen war, da nahm er uns auf sich und pflegte uns, reinigte uns und nahm uns in seine Gegenwart auf. Nein, wir sind nicht besser als Matthäus. Auch wir haben diese kostbare Gnade Gottes erlebt und durften erfahren, wie kostbar diese rettende und reinigende Liebe Jesu ist. Ich will dich fragen, hast du das erfahren? Vielleicht erleben wir auch immer wieder gegenwärtig diese Momente, dass wir unsere Sünde fühlen, unsere Unwürde, unseren Schmutz, uns alleingelassen fühlen von all den Menschen und von Gott selbst. Aber Gott ist da, der uns begegnen will, auch wenn wir Verachtung erleben. Auch wenn wir sonst von Menschen keine Liebe erfahren können, seine Liebe dürfen wir erfahren. Und Jesus macht das so deutlich in seiner Antwort an die Pharisäer. Er sagt, die Kranken, die brauchen einen Arzt. Und Jesus ist für diejenigen gekommen, die wissen, dass sie krank sind. Und Jesus trifft hier diese herrliche Aussage, die wir gut kennen. Ein Gesunder geht nicht zum Arzt, weil sie ihn nicht brauchen. In dem Moment ist ihnen der Arzt egal. Die Frage nach dem Arzt ist erst dann wichtig, wenn wir krank sind, wenn wir leiden und es uns nicht gut geht. Dann wollen wir zum Arzt und hoffen schnell, bei ihm zu sein. Und Jesus, er überträgt dieses Bild auf uns und sagt, und für diese Menschen bin ich gekommen. Menschen, die krank sind. Menschen, die ihre Seelennot kennen. Menschen, die Rettung brauchen. Und diesen Menschen will Jesus diese Rettung geben. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und Jesus interessierte sich genau für diese Menschen, weil sie nicht bleiben sollten, wo sie waren, sondern sie sollten zu dieser Buße in Jesus kommen, zu einem neuen Leben. Mit dieser Liebe begegnet Jesus Matthäus und gab ihm eine neue Chance auf ein Leben mit ihm und bei ihm. Matthäus, er blieb bei Jesus. Er lebte mit Jesus. Und wir sehen, dass er weiter fortgehend in seinem Leben gelebt hat für ihn. Dass diese Veränderung in seinem Herzen und diese Begegnung mit Jesus tiefe Spuren in seinem Leben hinterlassen hat. Er von diesem Tag an sein Leben hinter sich gelassen hat, sein altes Leben, und mit Jesus gelebt hat, im engsten Kreis dieser Jünger. Jesus erlässt also diesen früheren Betrüger und Schurken so nah an sich ran. Stell dir vor, du bist einer der anderen Jünger und auf einmal ist Matthäus auch dabei. All derjenige, der dich jahrelang abgezockt hat, dein ganzes Geld von dir genommen hat, ist jetzt auch auf einmal dabei in Jesus seiner Gruppe. Das war bestimmt nicht einfach für die anderen. Wir wissen auch, Matthäus hat nicht die Kasse geführt, das war dann später Judas. Weiser Schritt vielleicht. Vielleicht musste sich Matthäus erstmal eine ganze Weile das Vertrauen erarbeiten. Aber an seinem Leben zeigt sich die Kraft der Gnade Gottes. Wer kann so unterschiedliche Menschen zusammenbringen, dass sie zusammen in einer Gruppe Tag und Nacht unterwegs sind? Das kann nur Jesus. Nur er kann bewirken, dass diese Männer gemeinsam unterwegs sein wollen. Und wisst ihr, Matthäus, er traf diese Entscheidung, seine Zollhütte zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Und das hatte Folgen für ihn. Er schrieb wahrscheinlich das erste Evangelium. Und dieses Evangelium war auch das Evangelium, das sich am weitesten und am schnellsten verbreitet hat. Einige der Aspekte in seinem Evangelium sind nur bei ihm beschrieben. Die Ausführlichkeit der Bergpredigt, den großen Anteil der Gleichnisse und den Missionsbefehl. Aber wir können auch gleichzeitig erkennen, dass Matthäus sich selbst demütigt in seinem Evangelium. Denn er stellt sich nicht in den Vordergrund. Er ist derjenige, der bei dieser Auflistung, als die Jünger aufgezählt werden, der Einzige, der einen Zusatz bei seinem Namen schreibt. Matthäus, der Zöllner. Er will seine Vergangenheit nicht verbergen. Er versucht es nicht zu vertuschen, sondern will darin die Größe Gottes zeigen. Matthäus, der früher ein Zöllner war, den hat Jesus berufen. Den hat Jesus gewollt. Dem ist Jesus gnädig gewesen. Und diese Treue, die hält er bis zum Schluss. Eusebius schreibt, dass Matthäus zuerst unter den Juden wirkte und dann später wahrscheinlich nach Äthiopien oder nach Persien ging, man ist sich nicht ganz sicher, aber nach der bekanntesten Überlieferung ist er in Äthiopien auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden für seinen Glauben an Jesus. Und ich möchte gern mit einem Zitat schließen, ein Zitat von Jim Elliot, der im Alter von 28 Jahren als Missionar starb, um den Bewohnern des Aukar-Stammes im Regenwald das Evangelium bringen zu wollen. Er und vier weitere Missionare starben bei dem Versuch, Kontakt aufzubauen, und er widmete seinem Leben dieser Mission. Und einige Zeit vorher, bevor er in die Mission ging, sagt er folgende Worte: Der ist kein Narr, der aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das ist das, wozu Jesus uns immer wieder neu auffordert. Dinge aufzugeben, die wir ohnehin nicht behalten können, um etwas zu gewinnen, das uns niemand mehr nehmen kann. Und Matthäus, er gab sein Leben als Zöllner auf und trennte sich von dem Reichtum und von seinem Besitz. Aber dafür bekam er Jesus. Und das war etwas, das ihm niemals mehr jemand nehmen konnte, nicht mal auf dem Scheiterhaufen. Das war, worin er geborgen und geschützt war. Was wissen wir noch über Matthäus? Woran erinnern wir uns, wenn wir an ihn denken? Wir lesen sein Evangelium und er ist uns ein Vorbild im Leben und im Glauben. Und so wollen wir auch daran denken und darum bitten, dass Gott uns immer wieder neu in seiner Gnade begegnet und wir seine Liebe neu erkennen für unser eigenes Leben und unser eigenes Herz. Amen.